Das Buch Daniel, Nummer 53. Prophetische Visionen enthüllt, die letzten Tage durch Daniels Erfahrung verstehen.
Alle Propheten sprechen mehr von den letzten Tagen als von den Tagen, in denen sie lebten.
Jeder der alten Propheten sprach weniger für seine eigene Zeit als für die unsere, sodass ihre Weissagungen für uns Geltung haben. Nun ist ihnen dies alles als Beispiele widerfahren. Und es ist geschrieben zu unserer Ermahnung, auf die das Ende der Zeiten gekommen ist. 1. Korinther 10,11, nicht sich selbst, sondern uns dienten sie mit dem, was euch jetzt verkündigt worden ist durch die, die euch das Evangelium im Heiligen Geist, der vom Himmel herabgesandt ist, gepredigt haben, in diese Dinge hineinzuschauen begehren die Engel. 1. Petrus 1,12. Die Bibel hat ihre Schätze für diese letzte Generation gesammelt und zusammengebunden. Alle großen Ereignisse und ernsten Handlungen der alttestamentlichen Geschichte haben sich in diesen letzten Tagen in der Gemeinde wiederholt und wiederholen sich. Selected Messages, Buch 3, 338, 339.
Daniel repräsentiert das Volk Gottes, das in den letzten Tagen durch das prophetische Wort erkannt hat, dass es zerstreut worden ist. Wenn ihnen diese Tatsache bewusst wird, sind sie verpflichtet, das Gebet aus Levitikus 26 zu verrichten und auch das Gebet um das Verständnis des letzten prophetischen Geheimnisses, das unmittelbar vor dem Schließen der Gnadenzeit entsiegelt wird, wie es durch Daniels Gebet in Kapitel 2 dargestellt wird. Wenn sie in Daniels Erfahrung eintreten, wird der Engel Gabriel sie berühren, unterweisen und zu ihnen sprechen, um ihnen Einsicht und Verständnis zu geben. Die Weisen sind diejenigen, die die Zunahme der Erkenntnis verstehen, wenn ein prophetisches Geheimnis entsiegelt wird.
Und er unterrichtete mich, redete mit mir und sprach: O Daniel, ich bin jetzt gekommen, um dir Einsicht und Verständnis zu geben. Zu Beginn deiner Bitten ging die Weisung aus, und ich bin gekommen, um sie dir kundzutun, denn du bist sehr geliebt. Darum verstehe die Sache und bedenke das Gesicht. Daniel 9, 22, 23.
Die Vision, die Daniel betrachten soll, ist die Mari-Vision der Erscheinung. Gabriel hatte die Arbeit, die ihm in Kapitel 8 aufgetragen worden war, nicht zu Ende geführt, als ihm gesagt wurde, Daniel die Mari-Vision verständlich zu machen. In Kapitel 9 ist er zurückgekehrt, um die Auslegung zu vollenden. In Kapitel 9 lebt Daniel nicht mehr in der Zeit des Babylonischen Reiches, sondern in der Geschichte des Medo-Persischen Reiches. Wenn Gabriel Daniel anweist, die Sache zu verstehen und die Vision zu bedenken, bezeichnet er einen Prozess geistiger Trennung, den Daniel ausüben soll. Die als verstehen und bedenken übersetzten Wörter sind dasselbe hebräische Wort. Es lautet bein und bedeutet geistig zu trennen. Das hebräische Wort, das mit Sache übersetzt wird, ist dabar und bedeutet das Wort. Gabriel teilt daher Daniel und denen, die er in den letzten Tagen repräsentiert, mit, dass sie das Wort der Wahrheit recht teilen sollen.
Bemühe dich, dich vor Gott als bewährt zu erweisen, als ein Arbeiter, der sich nicht zu schämen braucht, der das Wort der Wahrheit recht teilt. 2. Timotheus 2,15.
Das Wort Matter wird auch bei Daniel in Kapitel 10, Vers 1, verwendet, wo es dreimal mit Tin übersetzt wird.
Im dritten Jahr des Kyros, des Königs von Persien, wurde dem Daniel, dessen Name Belshazzar genannt wurde, eine Sache offenbart, und die Sache war wahr, aber die bestimmte Zeit war lang, und er verstand die Sache und hatte Verständnis von dem Gesicht. Daniel 10,1.
In dem Vers bezeichnet das Wort Vision, die Mari-Vision der Erscheinung, und Daniel hatte Verständnis sowohl für das Ding, die Sache, als auch für die Vision, Mari. In Vers 23 von Kapitel 9 wies Gabriel Daniel an, die Sache und die Vision richtig zu unterscheiden, und in Vers 1 von Kapitel 10 hat er Verständnis sowohl für die Sache, das Ding, als auch für die Vision, Mari. In Kapitel 9 weist Gabriel Daniel darauf hin, die Unterscheidung zwischen der Sache und der Vision zu erkennen, sie richtig zu unterscheiden. Die Vision ist die Mari-Vision. Und die Sache bzw. das Ding ist die Schatzung-Vision. Im 8. Kapitel werden beide Visionen benannt, und es wird eine Unterscheidung festgehalten, denn Daniel wollte die Schatzung-Vision verstehen, Doch Gabriel erhielt den Auftrag, Daniel die Mari-Vision verstehen zu lassen. Als Gabriel damit beginnt, Daniel die Sache und die Vision verständlich zu machen, weist er Daniel darauf hin, dass es sich um zwei verschiedene Visionen handelt.
Und er unterwies mich, redete mit mir und sagte, O Daniel, ich bin jetzt gekommen, um dir Einsicht und Verständnis zu geben. Beim Anfang deiner Bitten ging das Wort aus, und ich bin gekommen, um es dir kundzutun, denn du bist sehr geliebt. So verstehe die Sache und bedenke das Gesicht. 70 Wochen sind über dein Volk und über deine heilige Stadt bestimmt, um die Übertretung zu beenden, den Sünden ein Ende zu machen, die Schuld zu sühnen, ewige Gerechtigkeit herbeizuführen, Gesicht und Weissagung zu versiegeln und das Allerheiligste zu salben. So wisse und verstehe, vom Ausgang des Wortes, Jerusalem wiederherzustellen und zu bauen, bis zu dem Gesalbten, dem Fürsten, vergehen 7 Wochen und 62 Wochen, die Straße wird wiedergebaut werden und die Mauer, und zwar in bedrängter Zeit. Und nach den 62 Wochen wird der Gesalbte abgeschnitten werden, nicht für sich selbst, und das Volk eines kommenden Fürsten wird die Stadt und das Heiligtum zerstören, und sein Ende wird mit einer Flut sein, und bis zum Ende des Krieges sind Verwüstungen beschlossen. Und er wird den Bund mit vielen für eine Woche bestätigen, und zur Mitte der Woche wird er Schlachtopfer und Speisopfer aufhören lassen, und wegen des überhandnehmenden Greuels wird er verwüsten, bis zur Vollendung, und das Beschlossene wird über den Verwüster ausgegossen werden. Daniel 9, 22, 27.
Gabriel wollte, dass Daniel erkannte, dass in der Auslegung, die er ihm gab, Elemente sowohl der Schatzon-Vision als auch der Mari-Vision enthalten sein würden. Diese Auslegung sollte beide Visionen behandeln, und es war Daniels Aufgabe, die Vision, die das Niedertrempeln des Heiligtums und des Heeres behandelte, richtig von der Vision zu unterscheiden, die am 22. Oktober 1844 zum Erscheinen Christi im Allerheiligsten führte. Gabriel stellt fest, dass vom Erlass des Artaxerxes im Jahr 457 vor Christus 490 Jahre, die besonders für die Juden bestimmt waren, von den zweitaus in 300 Jahren der Vision der Abende und Morgen abgeschnitten wurden. In den soeben zitierten Versen wird das Wort determinet dreimal aufgeführt, doch handelt es sich um zwei verschiedene hebräische Wörter, die in den Versen beide mit determinet übersetzt werden. Das erste Mal wird determinet in Vers 24 genannt, und das hebräische Wort ist chatak und bedeutet abschneiden. Es wird dargelegt, dass Israel eine Bewährungszeit gewährt wurde, die mit dem dritten Erlass des Artaxerxes begann und mit der Steinigung des Stephanus im Jahr 34 NCHR enden sollte. Die 490 Jahre wurden abgeschnitten und stellten eine kürzere prophetische Periode innerhalb der längeren Prophezeiung von zweitaus in 300 Jahren dar. Die Zahl 490 ist ein Symbol für Bewährungszeit, wie von Jesus bezeugt.
Da trat Petrus zu ihm und sprach, Herr, wie oft soll mein Bruder an mir sündigen, und ich ihm vergeben? Bis 7-mal? Jesus spricht zu ihm, ich sage dir, nicht bis 7-mal, sondern bis 70-mal 7. Matthäus 18,22.
Es gibt ein Ende der Vergebung, und dieses Ende wird durch die Zahl 490 dargestellt. Die 490 Jahre stellen eine Bewährungszeit für die Juden dar, von ihrer Befreiung an bis zu dem Zeitpunkt, als sie bei der Steinigung des Stephanus den Kelch ihrer Bewährungszeit füllten. Die 490 Jahre stehen auch in Verbindung mit dem Fluch der 7 Zeiten in Levitikus 26. Es gibt in der Bibel nur 2 Stellen, die darauf Bezug nehmen, dass das Land seine Sabbate genießt. Die erste findet sich in Levitikus 26.
Und wenn ihr trotz alledem nicht auf mich hören wollt, sondern mir zuwiderhandelt, dann werde auch ich im Zorn euch zuwiderhandeln, und ich, ja ich, werde euch 7-mal wegen eurer Sünden züchtigen. Und ihr werdet das Fleisch eurer Söhne essen, und das Fleisch eurer Töchter werdet ihr essen. Und ich werde eure Höhen zerstören, eure Bilder umhauen und eure Leichname auf die Leichname eurer Götzen werfen, und meine Seele wird euch verabscheuen. Und ich werde eure Städte öde machen und eure Heiligtümer zur Verwüstung bringen, und den lieblichen Geruch eurer Wohlgerüche werde ich nicht riechen. Und ich werde das Land zur Verwüstung bringen, und eure Feinde, die darin wohnen, werden sich darüber entsetzen. Und ich werde euch unter die Heiden zerstreuen und das Schwert hinter euch herziehen lassen, und euer Land wird verwüstet sein, und eure Städte werden öde liegen. Dann wird das Land seine Sabbate genießen, solange es verwüstet daliegt und ihr im Land eurer Feinde seid, dann wird das Land ruhen und seine Sabbate genießen. Solange es öde daliegt, wird es ruhen, weil es an euren Sabbaten nicht ruhte, als ihr darauf wohntet. Levitikus 26, 27, 35.
Die Strafe der sieben Zeiten, auf die in Kapitel 26 viermal Bezug genommen wird, weist darauf hin, dass, wenn Gottes Volk zerstreut wird, das Land dann seine Sabbate genießen wird. Daniel und die drei Freunde waren zur Erfüllung des Fluches des Mose ins Feindesland zerstreut worden, und die 70-jährige Zerstreuung war ein symbolisches Lehrbeispiel für die zweitausend 520-jährige Zerstreuung. Es war ein prophetisches Lehrbeispiel, ähnlich wie Elias 3,5 Jahre Dürre während der Verfolgung durch Isabel. Diese 3,5 Jahre standen für 3,5 prophetische Jahre, die 1260 Jahren päpstlicher Herrschaft von 538 bis 1798 entsprachen. Die 70 Jahre waren ein Symbol für die sieben Zeiten, so wie die 3,5 Jahre ein Symbol für die Wüstenzeit von 1260 Jahren waren. Die von Jeremia bezeichneten 70 Jahre der Gefangenschaft Daniel standen für 490 Jahre.
Und der Herr, der Gott ihrer Väter, sandte zu ihnen durch seine Boten, früh und immer wieder, denn er erbarmte sich seines Volkes und seiner Wohnung. Aber sie verspotteten die Boten Gottes, verachteten seine Worte und misshandelten seine Propheten, bis der Zorn des Herrn gegen sein Volk aufstieg, so dass kein Heil mehr da war. Darum brachte er über sie den König der Chaldäer, der ihre jungen Männer mit dem Schwert im Haus ihres Heiligtums erschlug und kein Erbarmen hatte mit Jüngling oder Jungfrau, Greis oder dem vor Alter Gebeugten, er gab sie alle in seine Hand. Und alle Geräte des Hauses Gottes, die großen und die kleinen, und die Schätze des Hauses des Herrn und die Schätze des Königs und seiner Fürsten, das alles brachte er nach Babylon. Und sie verbrannten das Haus Gottes, rissen die Mauer Jerusalems nieder, verbrannten alle seine Paläste mit Feuer und zerstörten all seine kostbaren Geräte. Und die, welche dem Schwert entkommen waren, führte er weg nach Babylon, dort waren sie ihm und seinen Söhnen Knechte bis zur Herrschaft des Königreichs Persien, damit das Wort des Herrn durch den Mund Jeremias erfüllt würde, bis das Land seine Sabbate genossen hatte, denn solange es wüst lag, hielt es Sabbat, bis 70 Jahre erfüllt waren. Und im ersten Jahr des Kyros, des Königs von Persien, damit das Wort des Herrn, gesprochen durch den Mund Jeremias, erfüllt würde, erweckte der Herr den Geist des Kyros, des Königs von Persien, so dass er in seinem ganzen Königreich einen Erlass ergehen ließ und ihn auch schriftlich bekannt machte und sprach: So spricht Kyros, der König von Persien, alle Königreiche der Erde hat mir der Herr, der Gott des Himmels, gegeben, und er hat mir befohlen, ihm ein Haus zu bauen in Jerusalem, das in Juda ist. Wer ist unter euch von all seinem Volk? Der Herr, sein Gott, sei mit ihm, und er ziehe hinauf. 2. Chronik 36, 15, 23.
Die einzigen zwei Stellen in der Bibel, in denen davon die Rede ist, dass das Land seine Sabbate genießt, stehen im Zusammenhang mit der Zerstreuung des Volkes Gottes und den 70 Jahren der Gefangenschaft, die eine Zeitspanne darstellten, in der das Land seine Sabbate genießen konnte. Dies entsprach der Anzahl der Sabbate, in denen die Juden dem Land keine Ruhe gegönnt hatten. Dass das Land 70 Jahre ruhte, entsprach der Gesamtzahl der Jahre, in denen man dem Gebot, dem Land Ruhe zu gewähren, zuwidergehandelt hatte. Eine einfache Rechnung zeigt, dass es in 490 Jahren der Rebellion insgesamt 70 Jahre gab, in denen das Land nicht geruht hatte. Von den 2300 Jahren wurden 490 Jahre, und zwar als Bewährungszeit für die Juden, abgetrennt, und diese 490 Jahre stehen in direktem Zusammenhang mit der Zerstreuung der sieben Zeiten aus Levitikus 26. Die Schatzon-Vision des Niedertrempelns und die Mari-Vision vom Erscheinen am Ende von 2300 Jahren sind voneinander verschieden, stehen jedoch in direkter Verbindung. Wie bei Daniel soll Gottes Volk die beiden Visionen richtig unterscheiden und zugleich ihre Verbindung miteinander erkennen. Die 70 Jahre der Gefangenschaft, die zu den drei Dekreten führten, welche den Juden die Rückkehr und den Wiederaufbau Jerusalems ermöglichten, standen für 490 Jahre der Auflehnung der Juden gegen den Bund, das Land ruhen zu lassen. Als das dritte Dekret ihre Möglichkeit zur Rückkehr und zum Wiederaufbau festlegte, wurde ihnen eine Bewährungszeit von 490 Jahren gewährt, denn sie wurden durch dieselbe Zeitspanne geprüft, in der ihr Ungehorsam zur Zerstörung Jerusalems und zu ihrer Zerstreuung geführt hatte. Am Ende der zweiten 490 Jahre würde ihr Ungehorsam erneut die Zerstörung Jerusalems und ihre Zerstreuung unter die Heiden herbeiführen. Der Zerstreuung der 70-jährigen Gefangenschaft gingen 490 Jahre der Auflehnung voraus, und auf diese 70-jährige Gefangenschaft folgten weitere 490 Jahre fortgesetzter Auflehnung. Der erste Zeitraum von 490 Jahren, der die 70 Jahre, in denen das Land ruhte, herbeiführte, fand mit der Zerstörung Jerusalems seinen Abschluss. Am Ende der von den 2300 Jahren abgetrennten 490 Jahre wurde Jerusalem abermals zerstört, denn Jesus veranschaulicht das Ende einer Sache stets mit dem Anfang einer Sache. Die 70-jährige Gefangenschaft des buchstäblichen Israels im buchstäblichen Babylon war ein Symbol für die Zerstreuung über sieben Zeiten, und Schwester White stellt fest, dass die 70 Jahre der Gefangenschaft des buchstäblichen Israels im buchstäblichen Babylon ein Vorbild für die 1260 Jahre der Gefangenschaft des geistlichen Israels im geistlichen Babylon waren.
Gottes Kirche auf Erden war während dieses langen Zeitraums unerbittlicher Verfolgung wahrlich ebenso in Gefangenschaft, wie die Kinder Israels während der Zeit des Exils in Babylon gefangen gehalten wurden. Propheten und Könige 714.
Die 1260 Jahre von 538 bis 1798 waren ein Vorbild der sieben Zeiten. Am Ende der 70 Jahre kehrten die Juden zurück, um Jerusalem wiederherzustellen und aufzubauen. Ihre Rückkehr während der drei Erlasse markierte den Beginn, 457 vor Christus, der 2300 Jahre der Mari-Vision, die zum Erscheinen Christi im Allerheiligsten am 22. Oktober 1844 führte. Die drei Erlasse markierten den Beginn der prophetischen Periode, und es bedürfte aller drei Erlasse, um die prophetische Periode zu beginnen, obwohl sie bereits mit dem ersten Erlass des Kyros begannen, zurückzukehren und wieder aufzubauen.
Im siebten Kapitel Esras findet sich der Erlass. Verse 12 bis 26. In seiner vollständigsten Form wurde er im Jahre 457 vor Christus von Artaxerxes, dem König von Persien, erlassen. Doch in Esra 6,14 wird gesagt, dass das Haus des Herrn zu Jerusalem gebaut worden sei nach dem Befehl Erlass, Randbemerkung des Kyros und des Darius und des Artaxerxes, des Königs von Persien. Diese drei Könige brachten den Erlass, indem sie ihn begründeten, bestätigten und vollendeten, zu der von der Weissagung geforderten Vollkommenheit, um den Anfang der 2300 Jahre zu kennzeichnen. Nimmt man das Jahr 457 vor Christus, die Zeit, da der Erlass vollendet wurde, als das Datum des Gebots an, so zeigte sich, dass jede Einzelheit der Weissagung hinsichtlich der 70 Wochen erfüllt worden war, The Great Controversy, 326.
Von 1798 bis 1844 traten die drei Engel der Offenbarung in die prophetische Geschichte ein, und so wie die drei Dekrete den Beginn der Prophezeiung von 2300 Jahren markierten, markierten diese drei Engel den Abschluss der Prophezeiung. Der prophetische Zeitraum endete mit dem Eintreffen des dritten Engels, so wie er mit dem Erlass des dritten Dekrets begonnen hatte, denn Jesus identifiziert das Ende einer Sache immer mit dem Anfang einer Sache. Die Juden begannen unter dem ersten Erlass zurückzukehren, und in der Geschichte des zweiten Erlasses vollendeten sie den Tempel. Der dritte Engel traf am 22. Oktober 1844 ein, und vor diesem Datum hatten die Millereten den geistlichen Tempel vollendet, zu dessen Wiederaufbau sie aus dem geistlichen Babylon herausgekommen waren. Er sollte vollendet sein, denn am 22. Oktober 1844 sollte der Bote des Bundes plötzlich zu seinem Tempel kommen. Jener Tempel war das milleritische Volk, das am 22. Oktober 1844 in den Bund eintrat und das Petrus als einen Tempel bezeichnet.
Auch ihr, als lebendige Steine, werdet zu einem geistlichen Haus aufgebaut, zu einem heiligen Priestertum, um geistliche Opfer darzubringen, Gott wohlgefällig durch Jesus Christus. 1. Petrus 2,5.
Der millerittische Tempel wurde zwischen 1798 und 1844 erbaut, also 46 Jahre, oder prophetisch 3 Tage, denn Christus machte deutlich, dass es 3 Tage dauert, einen Tempel aufzurichten.
Und das Passa der Juden war nahe, und Jesus ging hinauf nach Jerusalem. Und er fand im Tempel die, die Ochsen und Schafe und Tauben verkauften, und die Geldwechsler sitzen, und als er eine Geißel aus kleinen Stricken gemacht hatte, trieb er sie alle aus dem Tempel hinaus, sowohl die Schafe als auch die Ochsen, und schüttete das Geld der Wechsler aus und stieß die Tische um, und zu den Taubenverkäufern sprach er: Schafft diese Dinge hinweg, macht nicht das Haus meines Vaters zu einem Kaufhaus. Und seine Jünger erinnerten sich, dass geschrieben steht: Der Eifer um dein Haus hat mich verzehrt. Da antworteten die Juden und sprachen zu ihm: Welches Zeichen zeigst du uns, da du dies tust? Jesus antwortete und sprach zu ihnen: Zerstört diesen Tempel, und in 3 Tagen werde ich ihn wieder aufrichten. Da sprachen die Juden: 46 Jahre ist an diesem Tempel gebaut worden, und du willst ihn in 3 Tagen wieder aufrichten? Er aber sprach vom Tempel seines Leibes. Johannes 2, 13, 21.
Schwester White stellt fest, dass sich die im Buch Malachi dargestellte Prophezeiung, wonach der Bote des Bundes plötzlich in seinen Tempel kommen werde, erfüllt hatte, als Christus den Tempel reinigte, wie soeben in der Stelle aus dem Johannesevangelium festgestellt wurde.
Als er den Tempel von den Käufern und Verkäufern der Welt reinigte, verkündete Jesus seine Mission, das Herz von der Befleckung der Sünde zu reinigen, von den irdischen Begierden, den selbstsüchtigen Lüsten und den bösen Gewohnheiten, die die Seele verderben. Siehe, ich sende meinen Boten, und er wird den Weg vor mir bereiten, und der Herr, den ihr sucht, wird plötzlich in seinen Tempel kommen, ja, der Bote des Bundes, an dem ihr gefallen habt, siehe, er wird kommen, spricht der Herr der Heerscharen. Wer aber kann den Tag seines Kommens ertragen, und wer wird bestehen, wenn er erscheint? Denn er ist wie das Feuer des Schmelzers und wie die Lauge der Walker. Und er wird sitzen als ein Schmelzer und Reiniger von Silber, und er wird die Söhne Levis reinigen und sie läutern wie Gold und Silber, damit sie dem Herrn eine Opfergabe in Gerechtigkeit darbringen. Malachi 3, 1, 3. Die Sehnsucht der Zeitalter, 161.
Der Tempel in Johannes Kapitel 2 brauchte 46 Jahre, um gebaut zu werden, und Jesus sagte, er werde den zerstörten Tempel in 3 Tagen errichten. 1798 bis 1844 sind 46 Jahre, und dies kennzeichnet das Kommen der 3 Engel-Tage aus Offenbarung 14, die durch die 3 Erlasse vorgebildet worden waren, die die 2300-jährige Prophezeiung einleiteten. Die 46 Jahre sind der Zeitraum, in dem Christus den milleritischen Tempel aufrichtete, denn vor jener Zeit waren das geistliche Heiligtum und das geistliche Israel vom geistlichen Babylon zertreten worden. Als Christus zu Beginn seines Wirkens zum Passafest den Tempel reinigte, erfüllte er die Prophezeiung vom Boten des Bundes, der plötzlich zu seinem Tempel kommt, wie es in Malachi dargelegt ist. Am 22. Oktober 1844 kam Christus plötzlich zu seinem Tempel, und es hatte 46 Jahre gedauert, bis er seinen zerstörten Tempel wieder errichtet hatte.
Das Kommen Christi als unseres Hohenpriesters zum Allerheiligsten zur Reinigung des Heiligtums, dargestellt in Daniel 8,14, das Kommen des Menschensohnes zu dem Alten an Tagen, wie in Daniel 7,13 geschildert, und das Kommen des Herrn zu seinem Tempel, von Malachi vorhergesagt, sind Beschreibungen desselben Ereignisses. Und dieses wird auch durch das Kommen des Bräutigams zur Hochzeit dargestellt, wie Christus es im Gleichnis von den 10 Jungfrauen in Matthäus 25 beschreibt, The Great. Controversy 426.
Die erste Zorneszeit endete 1798, und das Ende der letzten Zorneszeit war 1844. Der Beginn der 46-jährigen Periode, in der Christus den milleritischen Tempel aufrichtete, veranschaulichte das Ende, denn sowohl der Anfang als auch das Ende waren durch den Abschluss von Gottes Zorn über sein Volk gekennzeichnet, denn Jesus identifiziert das Ende einer Sache stets mit dem Anfang einer Sache. Wir werden unser Studium der Unterweisung Gabriels an Daniel im nächsten Artikel fortsetzen.
Das Buch der Offenbarung muss den Menschen erschlossen werden. Viele haben gelernt, dass es ein versiegeltes Buch ist, doch versiegelt ist es nur für diejenigen, die Wahrheit und Licht ablehnen. Die Wahrheiten, die es enthält, müssen verkündet werden, damit die Menschen Gelegenheit haben, sich auf die Ereignisse vorzubereiten, die so bald stattfinden werden. Die Botschaft des dritten Engels muss als die einzige Hoffnung für die Errettung einer zugrunde gehenden Welt dargestellt werden. Die Gefahren der letzten Tage sind über uns hereingebrochen, und in unserem Werk sollen wir die Menschen vor der Gefahr warnen, in der sie sich befinden. Lass die ernsten Ereignisse, die die Weissagung als bald bevorstehend offenbart hat, nicht unberücksichtigt. Wir sind Gottes Boten, und wir haben keine Zeit zu verlieren. Diejenigen, die Mitarbeiter unseres Herrn Jesus Christus sein möchten, werden ein tiefes Interesse an den in diesem Buch enthaltenen Wahrheiten zeigen. Mit Feder und Stimme werden sie sich bemühen, die wunderbaren Dinge klar darzulegen, die Christus vom Himmel herabkam, um sie zu offenbaren. Signs of the Times, 4. Juli 1906.